Und jetzt fahren wir weiter im ersten Mosesbuch und kommen heute zum vierten Kapitel. Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit dem Herrn. Und sie fuhr fort und gebar Abel, seinen Bruder. Und Abel ward ein Schäfer, Kain aber ward ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und Abel brachte auch von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädiglich an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädiglich an. Da ergrimmte Kain sehr, und seine Gebärde verstellte sich. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du? Und warum verstellt sich deine Gebärde? Ist's nicht also, wenn du fromm bist, so bist du angenehm, bist du aber nicht fromm, so ruht die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Da redete Kain mit seinem Bruder Abel, und es begab sich, da sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme deines Bruders Blutes schreit zu mir von der Erde. Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bauen wirst, soll er dir hinfort sein Vermögen nicht geben. Und steht und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn: Meine Strafe ist größer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute aus dem Lande und musst mich vor deinem Angesicht verbergen und musst unstät und flüchtig sein auf Erden. So wird mir's gehen, dass mich totschlage, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm: Nein, sondern wer Kain totschlägt, das soll siebenfältig gerochen werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, wer ihn fände. Also ging Kain von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not jenseits gegen Morgen. Und Kain erkannte sein Weib, die ward schwanger und gebar den Henoch, und er baute eine Stadt. Die nannte er nach seines Sohnes Namen Henoch. Henoch aber zeugte Irad. Irad zeugte Mahujael. Mahujael zeugte Methusael. Methusael zeugte Lamech. Lamech aber nahm zwei Weiber. Eine hieß Ada, die andere Zilla. Und Ada gebar Jabal. Von dem sind hergekommen, die in Hütten wohnten und Vieh züchteten. Sein Bruder hieß Jubal, von dem sind hergekommen die Geiger und Pfeifer. Die Zilla aber gebar auch, nämlich den Tubal-Kain, den Meister in allerlei Erz- und Eisenwerk. Und die Schwester des Tubal-Kain war Naema. Und Lamech sprach zu seinen Weibern Ada und Zilla: Ihr Weiber Lamechs, hört meine Rede und merkt, was ich sage. Ich habe einen Mann erschlagen für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kain soll siebenmal gerochen werden, aber Lamech 77 Mal. Adam erkannte abermals sein Weib und sie gebar einen Sohn, den hieß sie Seth. Denn Gott hat mir, sprach sie, einen anderen Nachkommen gesetzt für Abel, den Kain erwürgt hat. Und Seth zeugte auch einen Sohn und hieß ihn Enos. Zu derselbigen Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Das ist das vierte Kapitel im ersten Mosesbuch. Herr, wecke uns das Ohr, dass wir hören, wie ein Jünger hört. Amen. Liebe Gemeinde, mit dem Herrn. Das Leben geht weiter mit dem Herrn. Auch außerhalb des Paradieses. Eva schenkt einem Kind das Leben, nennt es Kain und jubelt. Ich habe einen männlichen Nachkommen gewonnen mit dem Herrn. Die Menschen sind aus dem Paradies vertrieben. Es hat sich geschlossen hinter ihnen. Die Vertriebenen müssen sich jetzt auf allerlei Überraschungen, unangenehme Überraschungen gefasst machen. Und die erste Überraschung außerhalb dem Paradies ist angenehm. Es wird uns ja hier nicht lückenlos berichtet. Es ist mehr eine Reihenfolge von Bildern. Kommt einem fast vor, als ob wir hier Farbdias zeigen würden. Mehr oder weniger zusammenhängende Bilder. Und das erste Bild, das uns außerhalb des Paradies gezeigt wird, ist ein Familienbild. Ein Familienidyll. Gibt es etwas Schöneres als ein junges Eheglück? Ein junger Ehemann, eine junge Ehefrau, die Vater und Mutter werden. Eva jubelt. Ich habe einen Mann gewonnen, einen männlichen Nachkommen mit dem Herrn. Sie nennt ihn Kain. Kain heißt Lanze oder Pfeil. Etwas Handfestes, Kräftiges. Man denkt an das Psalmwort. Wie die Pfeile in der Hand eines Starken, also geraten die jungen Knaben wohl dem, der seinen Köcher derselben voll hat. Ich habe einen Mann gewonnen mit dem Herrn. Evas Jubel kennt keine Grenzen und wir dürfen ihr zutrauen, dass sie nicht nur wegen dem Kind jubelt. Sie hat nämlich hier eine Erfahrung machen dürfen. Eine Erfahrung mit Gott. Eine Erfahrung, die sie froh macht. Gott hat ihr versprochen, vor der Austreibung aus dem Paradies, dass sie Lebensspenderin, dass sie Mutter bleiben darf. Und nun hat sie erfahren, dass Gott Wort hält. Was für eine Erfahrung! Wenn man merkt, dass Verheißung in Erfüllung geht. Diese Erfahrung bringt Evas Glück auf Hochglanz. Ich habe einen männlichen Nachkommen gewonnen mit dem Herrn. Mit dem Herrn fang alles an. Kindlich musst du ihm vertrauen, darfst auf eigene Kraft nicht bauen. Demut kommt vor großem Wahn. Mit dem Herrn fang alles an. Es fängt gut an. Es fing nicht nur zuerst gut an, sondern auch nach der Vertreibung aus dem Paradies. Freilich, wenn dann Eva später, man weiß nicht wie lang später, einem zweiten Kind das Leben schenkt, gibt sie ihm den Namen Abel. Das heißt Hauch, Vergänglichkeit. Was hat Eva für außerparadiesische Erfahrungen gemacht unterdessen? Ist Abel jetzt ein schwächliches Kind, ein geringes, das nur mühsam lebensfähig bleibt? Abel, der Hauch, die Vergänglichkeit. Wie dem auch sei, nicht nur die starken, auch die schwachen Kinder sind Gottes Geschenk. Auch sie bekommt man vom Herrn. Nicht weniger, sie erst recht sind vom Herrn. Von den beiden Knaben vernimmt man dann in ihrer Jugendzeit wenig und nichts. Es wird bei ihnen zugegangen sein, wie es bei frommen Eltern zugeht. Sie werden auferzogen in der Zucht und Vermahnung zum Herrn, lernen beten und lernen arbeiten, wählen einen Beruf, tun ihre religiöse Pflicht. Kain bebaut den Acker, Abel wird Schäfer, Schafhüter. Und nun das zweite Bild. Es ist noch einmal schön. Es zeigt uns zwei junge Männer an der Opferstätte. Wir würden sagen, zwei junge Männer in der Kirche, das ist schön. Sie bringen Opfer. Die Ausleger sind überrascht, dass da plötzlich von Opfer die Rede ist und von Altären. Im Paradies gab es keine Altäre. Altäre gibt es außerhalb des Paradieses, auch Kirchen und Kapellen und Tempel. Im Paradies gibt es das nicht. Kirchen, Kapellen und Tempel und Altäre sind Zeichen der gefallenen Schöpfung, Zeichen des verlorenen Paradieses. Und nun tun diese beiden Männer, was man eben außerhalb des Paradieses tut. Sie bringen Opfer vor Gott, allerdings an getrennten Altären, nicht auf dem gleichen. Schon zuerst sind es getrennte Altäre. Schon damit fängt es an. Und dann heißt es, Gott sah gnädig an Abel und seine Gabe, aber Kain und seine Opfergabe sah er nicht gnädig an. Was ist das? Es steht nichts da, woran man das erkannt hat. Es steht auch nicht da, warum Gott Unterschiede macht zwischen den beiden. Gott gibt keine Erklärung und keinen Rechenschaftsbericht darüber. Er ist uns das nicht schuldig. Wem Gott gnädig ist, dem ist er gnädig. Und wessen er sich erbarmt, dessen erbarmt er sich. Das will aber nicht heißen, dass Gott den Kain nicht auch liebt. Er liebt ihn anders als den Abel. Er liebt ihn aber auch. Wenn es eine Erklärung gibt, dann ist es die, dass Gott einen Bruder segnet, damit der Bruder Segen zum anderen Bruder hinübergehe. Gott segnet sehr oft nicht direkt, sondern via Bruder. Es ist aber über die Maßen erstaunlich, dass Gott den schwächeren Bruder auserwählt, den Hauch, den Abel, um seinem stärkeren Bruder zum Segen zu werden. Das verwundert nur den, der seine Bibel nicht kennt. Wir meinen immer wieder, mit unserer Vernunft, die Hilfe müsse vom Starken zum Schwachen gehen, vom Reichen zum Armen, vom Gescheiten zum Schwachbegabten. In der Bibel kann das Wasser aufwärts fließen, kann es umgekehrt gehen. Dass Gott den Starken durch den Schwachen hilft, dem Reichen durch den Armen, dem Gescheiten durch den Schwachbegabten. Das Maximum, das über alles Begreifen übersteigernde Maximum an Hilfe, an Gottes Hilfe, habt ihr die Gestalt eines Kindes in der Krippe und eines Geschändeten am Kreuz. So kann Gott von unten nach oben segnen. Ja, es heißt in einem Gleichnis, dass Jesus sagt, dass die Armen den reichen Mann aufnehmen in ihre ewigen Hütten. Von Paulus heißt es, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und die Seligpreisungen zeigen uns Segnungen vom Armen, vom Hungernden und Dürstenden, vom Sanftmütigen. Von dort her kommt Segen. Bruder Segen. Wenn es einmal keine Schwachen und keine Armen und keine Kranken mehr gäbe, das wäre das Ende der Welt. Das Ende der Brüderlichkeit. Aber Kain ist mit dieser Rollenverteilung ganz und gar nicht einverstanden. Kain widerspricht, zwar nicht mit Worten, aber in seinem Inneren. Kain widersetzt sich dem Willen Gottes, dem gnädigen Willen Gottes. Die ersten Eltern waren Gott ungehorsam im Paradies. Jetzt steigert sich die Sünde zur Empörung, zum Aufstand gegen Gott. Und das ist nun das dritte Bild. Kains Aufstand gegen Gott. Es heißt, Kain ergrimmte und verstellte seine Gebärde. Kain hat Feuer gefangen, aber nicht Feuer der Liebe, Feuer der Empörung gegen Gott. Und was Luther übersetzte, verstellte seine Gebärde, das heißt wörtlich, sein Angesicht fiel zur Erde. Kain schaut nicht mehr auf, er schaut nur mehr erdwärts. Sein Blick entzieht sich Gott, Kain löst sich von Gott. Und Gott sieht es. Und Gott will das Unglück verhindern. Das zeigt, wie lieb Gott Kain hat. Gott sucht den Kain und redet väterlich mit ihm. Siehe, die Sünde lauert vor der Tür wie ein sprungbereites Tier. Werde nicht gottlos, Kain. Du hast Widerstand gegen die Sünde nötig. Aber Kain will nicht hören. Kain wird gottlos. Das ist doch wohl der Sinn des Wortes. Ist nicht also, wenn du fromm bist, dann bist du angenehm. Wenn du aber nicht fromm bist, dann lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Begehren, du aber herrsche über sie. Kain wird gottlos. Es gibt zwei Arten Gottlosigkeit. Die eine ist die bekannte. Diejenige in Gedanken, Worten und Werken, in Wort und Schrift, das Gottesleugnen. Der Atheismus. Die andere Gottlosigkeit ist die weniger bekannte, aber die verbreitetere und die gefährlichere. Es ist die Gottlosigkeit derer, die an den Altären sind. Die Gottlosigkeit derer, die ihren eigenen Willen unter der Decke der Frömmigkeit pflegen und durchsetzen. Es ist unsere Gottlosigkeit. Es geht ja hier um unsere Geschichte, um den Anfang der Weltgeschichte und um den Anfang der Kirchengeschichte. Das Fünklein in Kains Herz wird zur Flamme werden und die Welt anzünden. Kain ist Weltbrandstifter. Kains Faust wird zur Keule werden. Und dann Spieß und Schwert. Und dann Gewehr und Kanone. Und dann Bombe und Rakete. Und dabei rauchen die Altäre. Und aus Kirchen und Kapellen und Tempeln kommt Glockengeläute und Choralgesang als Begleitmusik für Kains Tun. Das ist die religiöse Gottlosigkeit. Und dann, liebe Gemeinde, geschieht, was uns jetzt nicht mehr verwundern darf, was uns nur noch entsetzt und erschreckt. Vom Altar weg, nach einem kurzen Wortwechsel, dessen Inhalt wir nicht kennen, schlägt Kain seinen Bruder tot. Schlägt ihn tot.
Und nun, liebe Gemeinde, das Gericht, die Verantwortung, das ist das vierte Bild. Wir hören die bekannte Frage, wo ist dein Bruder Abel? Wir hören die berüchtigte Antwort, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Wir sind jetzt gefragt. Es ist ja unsere Geschichte, die hier erzählt wird. Weltgeschichte, Kirchengeschichte. Es hat einer nach dem Krieg, Max Bickar, ein Buch geschrieben mit dem Titel Hitler in uns. Man könnte hier ein Buch schreiben über Kain in uns. Wir sind jetzt gefragt, wo ist dein Bruder Abel? Wir? Wenn wir gefragt sind nach den von uns Ermordeten, dann ist unsere Antwort wahrscheinlich leicht und einfach. Aber Gott fragt uns anders. Er fragt uns nach den Gedanken und Gefühlen, die wir haben, dem Bruder gegenüber. Wer seinen Bruder zürnt, der ist des Gerichtes schuldig. Wie sind deine Gefühle gegen deinen Bruder? So sind wir gefragt. Wir sind auch gefragt nach den Worten, die wir über den Bruder und zum Bruder sagen. Wer seinen Bruder beschimpft, wer sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Wie sind deine Worte über deinen Bruder? Zu deinem Bruder. Und zuletzt, in der letzten Verantwortung, wird es dann einmal nicht nur heißen, was wir getan haben, sondern wir werden dann gefragt werden, was wir unterlassen haben, versäumt haben. Was ihr nicht getan habt, einem unter diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Die Menschen sind viel häufiger, als man meint, die unter dem Eindruck stehen, dass Versäumtes brudermörderische Wirkung hatte. Und die solche Versäumnisse im Gewissen tragen. So ist hier Kain nun gefragt, so sind wir gefragt. Und Kain lügt weg, schlank weg, lügt er es ab. Ich weiß nicht, ja Kain macht einen blutigen Witz. Soll ich der Hirte des Hirten sein? Das wäre ja Wasser in die Aare getragen. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Es hat ja niemand gehört. Aber es hat jemand gehört. Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Wenn ein Hilfloser gequält wird, und es ist kein menschlicher Zeuge da, kein menschlicher Kläger da, kein menschlicher Richter und Rächer da, dann gibt es einen Zeugen, einen Kläger, einen Richter und Rächer. Es ist Gott, Gott selber. Und Gott spricht Gericht. Das Gericht lautet jetzt, verflucht seist du, und die Erde. Früher hieß es nur, verflucht sei die Erde. Jetzt heißt es, verflucht bist du und die Erde. Die Erde soll sich verschließen, soll dir ihren Segen nicht mehr geben. Unstät und flüchtig sollst du werden. Heimatlos. Wir merken den Fortschritt des Bösen, Zuerst Gottlosigkeit, dann Brudermord, Bruderlosigkeit und zuletzt Heimatlosigkeit. Heimatlosigkeit. Erst jetzt zuckt Kain zusammen. Aber es reut ihn immer noch nicht, er hat nur Angst vor den Folgen. Man muss übersetzen, die Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Wer mich sehen wird in Zukunft, wird mich töten. Und nun das Verhalten Gottes. Gott nimmt den Fluch nicht zurück. Was er gesagt hat, hat er gesagt. Unstät und flüchtig sollst du werden auf Erden. Sie soll dir nicht mehr Heimat sein. Aber Gott lässt den Kain nicht ohne Schutz. Kain ist nicht schutzlos. Gott will auch sein Zeuge, Kläger, Richter und Rächer sein, wenn ihm Unrecht geschieht. Ja, sogar dann, wenn ihm Recht geschieht, will Gott sein Schützer sein, sein Hirte sein. Gott, wenn dich jemand antastet, Kain, dann sollst du siebenfach gerochen werden. Ja, es ist die Rede von einem geheimnisvollen Zeichen, das Gott dem Kain macht. Wenn man von einem Brandmal Kains spricht, versteht man es sicher falsch. Wir wissen nicht, was dieses Zeichen ist. Aber eines ist sicher, es ist ein Zeichen des Wohlwollens, ein Zeichen der Barmherzigkeit Gottes. Wenn einst unser Wissen nicht mehr Stückwerk ist, wenn wir einst die Zusammenhänge und Hintergründe alle sehen werden, dann soll es uns nicht wundern, wenn es ein Zeichen dessen ist, dass hier Kain an die Stirne bekommt. Ein Zeichen dessen, der am Karfreitagmorgen vom Volk verworfen wurde, während der Mörder freigesprochen wurde, Barabbas. Ein Zeichen dessen, der dann zwischen zwei Mördern am Kreuz hängt. Ein Zeichen dessen, der bei den Mördern ist. Ja, der für die Mörder stirbt, der für Kain stirbt und damit stärker ist als Kain. Stärker als Kain in uns, stärker auch als Kain in der Weltgeschichte, stärker als Kain in der Kirchengeschichte. Es soll uns nicht wundern, wenn es das Kreuzeszeichen ist, das Gott dem Kain gibt. Und nun das fünfte Bild. Es hört nicht auf, über Überraschungen zu geben in diesem Kapitel. Kain geht, wird flüchtig, wird heimatlos, begibt sich ins Land Not, das heißt umherziehen auf Deutsch, ins Land der Heimatlosigkeit. Jenseits von Eden gegen Osten hin, wir kennen dieses Land geografisch nicht, es ist die Heimatlosigkeit, in die sich Kain begibt. Aber man traut seinen Ohren nicht. Kain fängt an, sich mit Städtebauplänen zu befassen. Kain gedenkt, eine Stadt zu bauen. Es wird hier von Nachkommen gesprochen, die jeder seinen Beruf haben werden in der Stadt. eine Heimat in der Stadt, ein Zusammenleben in der Stadt. Einer wird Viehzüchter sein im Bereich, im Einzugsgebiet der Stadt. Das wird der Nährstand sein. Einer wird Erz schmieden, der Handwerkerstand. Auch die Kunst hat ihre Pflegestätte in der Stadt. Die Musik ist die erste Kunst, die erwähnt wird. Flöten und Saitenspieler wird es geben in der Stadt. Es wird Freude geben in der Stadt. Es wird Schönheit geben in der Stadt. Naomi heißt schön, die Schöne. Ja, es wird auch einen Wehrstand geben in der Stadt. Einer heißt Lamech, das ist ein toller Bursch. Der schlägt um sich mit Drohungen. Er hat gleich zwei Weiber genommen und plagiert mit seiner überschüssigen Kraft. Wenn mir einer eine Strieme macht, einen Kratzer, dann fordere ich sie, einen Jüngling, als Rache. Kain wurde nur 7-mal gerecht, hat Gott gesagt. Aber Lamech wird 77-mal gerecht werden. Unheimlich, was da daherkommt. Aus der Stadt. Und dann die Frage, ist's trotz, dass Kain jetzt die Stadt bauen will? Will er den Gegenbeweis leisten gegen Gott, dass er nicht heimatlos, dass er nicht ohne Mitmenschlichkeit sein wird? Will er auftrumpfen gegen Gott? Es hat den Anschein, es ist fast gewiss. Wird die Stadt Kains Erwartungen erfüllen? Wird die Stadt mehr Heimat sein? Das Pflaster mehr Heimat sein als die Scholle. Darüber haben wir heute ein wenig mehr Erfahrung als Kain damals. Werden die Menschen einander näher sein, wenn sie haufenweise aufeinander wohnen? Was hat denn jenes Buch zu bedeuten, das aus dem Englischen übersetzt wurde, und den Titel trägt, die einsame Masse. Die einsame Masse. Und jene Asphaltstreifen zwischen den Städten. Geschieht auf ihnen nicht nur in unserem kleinen Ländchen, jährlich tausendfacher Kains Brudermord. Und kann man noch mit dem Flugzeug über eine heutige Großstadt fliegen, ohne dass einem die Städtenamen Hiroshima und Nagasaki in den Sinn kommen? Sind moderne Riesenstädte nicht die Voraussetzung zukünftiger Kains Massenmorde? Das sind Fragen, die sich einem stellen, aber suchen wir nicht zu weit. Gestern vor 14 Tagen war 100 Meter von hier die Metzgergasse Chilbi. Und mitten in die Vorbereitungen des Festes fährt ein Wagen des Gerichts Medizinischen Institutes. Man trägt eine Leiche heraus, die 8 Tage gelegen hatte, ohne dass sie bemerkt worden war. Ein Italiener hat sie dann bemerkt. auch ein Abel, ein Schwacher. Und er hat mit Entsetzen erzählt von dem Schwarm von Fliegen, den er gesehen habe. Ein Bild der Stadt, der Heimat und der Mitmenschlichkeit in der Stadt. Wenn jemand, dann haben wir, bei denen Kain Heimat und Mitmenschlichkeit erwartete, Grund, uns die Frage stellen zu lassen, wo ist dein Bruder Abel? Wir Städter. Und dann ein letztes Bild, ein sechstes. Es ist fast kein Bild und ist doch das Wichtigste von allen. Wird Kain immer heimatlos sein? Immer sagen müssen, die Krähen schreien. Sie fliegen schweren Flugs zur Stadt, bald wird es schneien. Wohl dem, der jetzt noch Heimat hat. Oder weh dem, der keine Heimat hat. Wird Kain immer heimatlos bleiben? Die Antwort ist uns gegeben in dem allerletzten Wort des Kapitels. Das lautet, zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Etliche in der Stadt Kains fangen an, anzurufen. An höchster Stelle anzurufen. Etliche in der Stadt fangen an zu beten zu jener Zeit. Und sie werden Antwort bekommen. Und es wird der Friede und die Heimat und die Brüderlichkeit bei ihnen einziehen. Nicht, weil sie in der Stadt wohnen. Auch nicht etwa, weil sie auf dem Dorf wohnen. Oder am stillen Gelände am See oder im grünen Tal oder auf der Bergeshöhe. Nein. Weil Christus in ihnen wohnen will. Christus will in uns wohnen. Nicht nur Kain in uns, Christus in uns. Das haben die dort geahnt, die anfingen, wieder hinaufzuschauen und anzurufen. Ja, sie haben erfahren dürfen, alle, die anriefen, haben erfahren dürfen, dass es eine Heimat gibt, mitten in der Heimatlosigkeit. Ja, sie haben erfahren dürfen, dass man freudig Ja sagen darf zur Heimatlosigkeit in dieser Welt. Wir haben hier keine bleibende Stadt, aber wir suchen die zukünftige. Wir warten auf einen neuen Himmel. Und auf eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnet. Und sie fingen an, zu der Zeit anzurufen. Es fängt gut an, ein neuer Anfang, wenn es so anfängt. Dieser Neuanfang ist heute fällig. Fangen wir doch an. Amen.